heißt, dass Menschlichkeit die Leute als auch heißt. Zu viel Fallrespekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lerne uns erlaubt. Steh für Demokratie ein, sei die Masse erbaut. Frieden braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und im Land. Viel mehr sind wir stark, Hand in Hand. Fliege mit Halt zu mir, machen's wahr. Demokratie gestalten, Jahr für Jahr.
Tatort Kläger, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.
Schönen guten Tag zusammen. Heute an einem wunderschönen Abend nehmen wir auf, und zwar mit einem speziellen Thema und der Initiative Pflege gegen Rechts. Hallo Anja.
Hallo Liane.
Heutiges Thema ist ja ein wichtiges Thema. Wir verraten es mal. Diskriminierung am Arbeitsplatz. Was zu tun ist. Dazu kann man echt viel sagen, oder?
Auf jeden Fall, genau. Also nun bin ich jetzt auch Geschäftsführung einer Pflegekammer, das heißt, ich bin Arbeitgeberin, und Diskriminierung am Arbeitsplatz ist natürlich ein Riesenthema, aber nicht nur als Arbeitgeberin, sondern natürlich auch als Pflegefachperson, weil gerade auch hier leider Gottes auch viel Diskriminierung stattfindet auf allen Ebenen. Und von daher finde ich es total gut, dass wir uns diesem Thema heute widmen.
Absolut. Ich würde gleich reinstarten mit dem Theoriewissen und den Definitionen ein bisschen vorlesen. Und du kannst dich noch etwas zurücklehnen, bevor ich dich befrage.
Das Fachwissen.
Also die Definition zu Diskriminierung ist, dass dieses bedeutet ungerechtfertigte Benachteiligung von Personen aufgrund persönlicher Merkmale. Hier geht es um zum Beispiel das Geschlecht, Alter, ethische oder ethnische Herkunft, Religionen oder Weltanschauungen, sexuelle Orientierungen, Behinderung und vieles mehr. Der rechtliche Bezug ist hier das Arbeitsrecht. Die Diskriminierung, insbesondere im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz AGG, ist hier also geregelt, und man hat da den Paragraph 1, der ausschließlich darauf hinweist, dass man das zu verhindern hat.
Das Wichtigste.
Es gibt verschiedene Formen, die direkte Diskriminierung, die indirekte Diskriminierung, die Belästigung und die Anweisung zur Diskriminierung sowie das Mobbing. Direkt bedeutet halt, ich sage das unmittelbar und benachteilige dich durch etwas, indem ich sage, nee, ältere Personen dürfen bei dem Teammeeting oder der Teamveranstaltung nicht mitmachen, weil wir gehen ja in den Kletterpark oder so. Und indirekte Diskriminierung ist eine scheinbar neutralere Äußerung, in der aber trotzdem eine Gruppe benachteiligt wird. Da müsste ich das wahrscheinlich, mein Beispiel mit, wir machen einen Teamausflug und gehen in den Kletterpark, andersrum formulieren, ja, wir gehen in den Kletterpark, ist ja schön, dass du dich in deinem Alter traust, noch mitzukommen oder so. Was ja manchmal dann auch mit Humor argumentiert wird oder ähnliches. Eine Belästigung ist unerwünschtes Verhalten, das die Würde der Person stark verletzt. Man geht ja da auch immer von so Beispielen wie sexueller Belästigung oder zu private Dinge erfahren oder mit privaten Dingen arbeiten aus. Die Anweisung zu Diskriminierung ist, dass man jemanden anstiftet, dazu diskriminierendes Verhalten zu zeigen. Auch schwierig und oft Hörensagen. Also dann braucht man ja auch wieder Zeugen, dass jemand das gesagt hat zu jemandem, der das gesagt hat. Geht aber dann auch oft darum, dass ein Chef zum Beispiel diskriminiert und dann seine Mitarbeiter dazu anhält, ähnlich sich zu verhalten. Dann mündet das Ganze natürlich von der Diskriminierung hin zum Mobbing. Wenn es mehrfach passiert, dann reden wir ja vom Mobbing. Mobbing bezeichnet dann das systematische und wiederholte Schikanieren. Eine Diskriminierung kann ja auch mal ganz schnell, flott, aus Versehen in einer kurzen, unaufmerksamen Bemerkung passieren und hat dann nicht immer gleich sofort rechtliche Konsequenzen, wenn derjenige sich entschuldigt, weil man nicht weiß, dass man vom anderen die Grenzen vielleicht gerade eben übertreten hat. Wenn es dann gefährlich wird, ist es halt immer, auch wenn es häufiger, systematischer, nachweislicher in mehreren Faktoren und mehreren wiederholten Sachen in Grenzen geht, also über einen längeren Zeitraum. Hast du all diese Dinge schon mal erlebt? Also alle Formen?
Also am Anfang früher waren mir bestimmte Formen wahrscheinlich nicht bewusst, aber viele Formen natürlich sind mir schon begegnet. Mobbing eher weniger, muss ich dazu sagen, aber Diskriminierung. Und da ich bin ja auch sehr feministisch unterwegs, viel als Frau, dass doch auch gerade man geschlechtsmäßig sozusagen auch Diskriminierung erfahren hat, ob auch sexuelle Belästigung, vielleicht manchmal gar nicht das Alter, vielleicht war es manchmal eher das junge Alter, noch wenn man eher jung war, aber das war mir früher alles gar nicht so bewusst, dass das Diskriminierung ist und das AGG gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Also klar, jetzt schon mittlerweile, aber 2006, da war ich schon mitten im Berufsleben, vorher kannte man AGG gar nicht.
Das stimmt. Man hat ja auch einfach durchgehalten. Da gab es ja noch so Parolen und wir sind ja jetzt als Gesellschaft auch wirklich aufmerksamer. Nichtsdestotrotz kann ja durchaus dem einen oder anderen noch in alten Mustern was rausrutschen, also dann durchaus trainiert werden muss.
Ja, ich denke nur an Pflege, die Kassachse. Oh, der ist aber heute schön durchsichtig. So, ne? Also das sind ja mal so, oder kannst du deinen Kassachse noch mal ein bisschen höher ziehen? Also ne, das grenzt ja dann schon auch. Das ist ja gerade so auch für Frauen immer auch ein Thema, ne?
Das Wichtigste.
Genau, also Merkmale sind ja diese wiederholten feindseligen Handlungen, das zum Beispiel ständige Kritisieren, das Gerüchte verbreiten, das auch, dass jemand sich sozial isoliert fühlt oder dass ähnliche Sachen, wie du gerade gesagt hast, ist ja ein schönes Beispiel, der Kasak ist durchsichtig oder der Kasak könnte hoher gezogen werden oder der Ausschnitt könnte tiefer sein, sind drei Bemerkungen, die unterschiedlich sind, aber ähnlich meinen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten passieren könnten und somit aber dann wiederholend sind, auch wenn es dreimal andere Wortwahl war. Über längeren Zeitraum, also meist über Wochen oder Monate. Ziel ist häufig auch eine psychische Ermüdung des Opfers. Dann reden wir wirklich ja vom Mobbing. Kolleginnen und Vorgesetzten können das machen. Man nennt dann bei Vorgesetzten das sogar Bossing, dass der Boss sich bossig verhält und Untergebene bestraft. Und da ist dann halt für dieses Gesetz unter anderem auch geschaffen worden, weil das die häufigsten Fälle waren, die unter anderem vor Gericht gelandet sind. Und jetzt ist ja immer mehr erweitert worden. Wir haben ja auch eine Antidiskriminierungsstelle und so weiter und so fort. Und die Ansprüche sind für die Betroffenen, also auch ein Beschwerderecht laut § 13, ein Schadensersatz und eine Entschädigung oder ein Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Mobbing fällt. Also die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers. Man sagt, eigentlich gilt es in Deutschland so ein bisschen, man redet sich damit raus und das ist unter den Schutz, also die allgemeine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers fällt. Ja. Im Schulkontext ist es dann oft ja, dass es um die allgemeine Fürsorgepflicht der Hochschule oder der Schule oder der Bildungseinrichtung fällt. Genau, also man sagt dann oft, die Fürsorgepflicht steht da im Vordergrund. Dann haben wir natürlich auch das Arbeitsschutzgesetz, was aber eher auf Pausenzeiten und Regelungen abzielt. Und die Grundrechte, also körperliche Unversehrtheit, Menschenwürde, mit dem man ja auch argumentiert. Wie verhaltet ihr euch als Kammer denn dazu?
Na, vielleicht muss man nochmal, also ich würde gerne nochmal zwei Sachen auch sagen, also gerade auch Arbeitsschutzgesetz oder so, das wird ja manchmal ein bisschen, ich sag's mal so zurückgesetzt, aber hat schon eine große Wirkung auch, wo man den Arbeitgeber auch ein bisschen packen kann, wenn einem sowas betrifft. Ich war mal, damals in meiner Schule war ich im Betriebsrat und mal zeitgleich Mobbingbeauftragte und da ist mir erstmal bewusst geworden, was eigentlich für Schutzpflichten der Arbeitgeber auch zu leisten hat. Also von daher ruhig auch immer den Arbeitgeber ans Arbeitsschutzgesetz auch zu erinnern, denn er hat auch für psychische Belastungen zu sorgen und auch da einen Blick zu haben. Genau, also als Kammer letztendlich ist es natürlich für uns nochmal eine Frage auch gesehen, für Pflegefachpersonen im Rahmen ihres Arbeitssettings natürlich mal zu schauen. Nicht nur die eine Seite AGG ist natürlich total wichtig, aber wir haben natürlich als Pflegefachperson, als Heilberuf, haben wir immer auch eine gewisse Wahrung der Würde sozusagen der Menschen, mit denen wir arbeiten. Das steht auch im Pflegeberufegesetz drin und wir sind natürlich auch ein Beruf, der einen hohen gesellschaftlichen Wert hat. Kann man zum Beispiel regeln sowas super über Berufsordnung auf, welche Pflichten und welche Rechte habe ich als Pflegefachperson und ich darf dem Ansehen des Berufsstandes eben auch nicht schaden. Und mit diskriminierenden oder mit Verhalten wie Mobbing kann es sogar sein, dass es eine Berufspflichtverletzung wird, wenn ich diskriminierendes Verhalten an den Tag lege, was man zum Beispiel einer Kammer eben auch melden kann. Jetzt haben wir natürlich in Deutschland nur 2 Kammern. Deswegen sind die anderen Mechanismen, die du gerade so wunderschön auch aufgezeigt hast, sich an Betriebsräte zu wenden, ihr als Auszubildende an die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu schauen, was hat eigentlich mein Arbeitgeber, wie gesagt, mein damaliger Arbeitgeber hatte im Betriebsrat Mobbingbeauftragte auch extra, war ich dann ja nachher implementiert, die so ein bisschen als unabhängige Ansprechpartner sind, dann zum Beispiel beim Mobbing. Das war mir früher gar nicht so bewusst. Das ist schon manchmal schwer nachzuweisen und da ist so ein bisschen die Nachweispflicht auch immer bei den Betroffenen so gelegen. Das ist manchmal ein bisschen wie bei sexueller Belästigung, ne? Und die Opfer sind so ein bisschen in so einer doppelten Opferrolle manchmal so drin. Die müssen sich dann alles nochmal ganz genau aufschreiben, bevor man ihnen glaubt, ja. AGG ist relativ, also ich sag mal, da gibt's schon mittlerweile viele Fälle, wo man sich gegen wehren kann, wenn man merkt, in Bewerbungsverfahren, wobei wir auch das wissen, passiert ja doch auch häufiger, dass Menschen mit einem ausländischen Namen, gab's jetzt erst wieder so ein Projekt, was das mal geprüft hat, dass diese Menschen gar nicht erst eingeladen werden. Wenn sowas auffällig ist, dann kann man sogar gerichtlich dagegen vorgehen und kann sogar auch probieren, ob hier nicht der Arbeitgeber, und da sind die Arbeitsgerichte auch ziemlich streng mittlerweile, zu schauen, dass der Arbeitgeber hier nicht gegen das AGG verletzt hat. Also das AGG war eine gute Implementierung, wirklich nochmal Schutz. Beim Mobbing ist es manchmal wirklich ein bisschen schwieriger. Man muss dieses Dauerhafte nachweisen. Man muss nachweisen, dass ich hier wirklich geschädigt bin. Das fand ich manchmal echt schwierig, so, ne? Aber in der Hinsicht, aber nichtsdestotrotz, wir als Kammer zum einen Berufspflichtverletzung, sowas zu melden, dann prüfen wir sowas und wird wie so eine kleine Ermittlung auch eingeleitet. Und genauso aber auch erstmal auch beratend zur Seite zu stehen. Also wenn ich irgendwie ein Problem habe, worin kann ich mich wenden, was gibt's für Stellen, dass man sich bei uns einfach auch mal hinwenden kann und mal fragen kann, was habe ich denn eigentlich für Möglichkeiten, wenn ich Diskriminierung oder Mobbing oder sogar beides, manchmal ist das so ein fließender Übergang, auch erlebe. Genau.
Genau, also diese Nachweispflicht ist ja eh auch immer gegeben, auch bei der Diskriminierung leider. Also, weil man kann das natürlich sagen, dass man das hatte, aber man muss ja trotzdem das auch irgendwie, dann steht ja im Zweifel nachher Aussage gegen Aussage. Und zum anderen gibt's auch vielerorts schon Diversity-Beauftragte, an die man sich wenden kann. Also viele Hochschulen, Schulen und so weiter haben die implementiert, so eine interne Beschwerdestelle. Man kann natürlich eine Meditation beantragen, also eine Supervision oder eine Fallbesprechung. Man kann dann, wenn man das nachweisen kann, in diese Gespräche gehen, die ja oft auch helfen. Im Zweifel, wenn man das nachgewiesen hat, kann man den Täter versetzen oder eine Abmahnung oder Kündigung in schweren Fällen machen im Arbeitsrecht. Ihr macht ja dann eher eine Berufsrechtsverletzung, die dann welche Folgen?
Genau. Da können Rügen, sogenannte Rügen ausgesprochen werden oder eben Mahnung vom Vorstand, ne? Die Rügen können sogar geldmäßig, die können aber auch mit bestimmten Pflichten auferlegt sein. Bei einer Berufspflichtverletzung geht man ja immer davon aus, dass derjenige noch in der Lage ist, sozusagen sein Verhalten zu ändern. Und dann gibt's vom Vorstand sozusagen wie so eine Abmahnung, kann man fast sagen, oder wie so eine Ermahnung. Wie gesagt, dass man Geldstrafe zahlen muss, aber dass man eben auch nochmal Pflichten hat, wie eine Fortbildung, meinetwegen zum Thema AGG oder Mobbing oder wie auch immer, dass man ihm sozusagen bestimmte Dinge nochmal auferlegt, um sein Verhalten entsprechend anzupassen. Weil das Ziel ist natürlich immer, die Pflegefachperson als Pflegefachperson erstmal zu halten. Weil wenn es dann richtig extrem wird, dann müsste man sozusagen eine Kammer überlegen, ist derjenige noch eigentlich berechtigt, eine Berufserlaubnis zu tragen, und müsste das dann den entsprechenden Behörden weiterleiten zur Prüfung, ob ein Entzug einer Berufserlaubnis hier sogar in Betracht kommt. Das kommt aber meistens wirklich nur in schwerwiegenden Straffällen. Also nehmen wir mal an, die sexuelle Belästigung ist dann vielleicht auch wirklich nochmal sehr, also nochmal fast schon in den Straftatbestand dann übergegangen. Dann müssen Behörden auch schon prüfen, dann geht es ins Strafgericht, dann sind wir als Kammer auch raus. Und dann wird geprüft, ob es gegebenenfalls sogar einen Entzug einer Berufszulassung gibt. Also von daher sind wir als Heilberuf auch immer noch mal mit einer gewissen Wertigkeit anders betrachtet, wie vielleicht andere Arbeitnehmende. Das muss man einfach auch ein Stück weit als Pflegefachperson im Hinterkopf haben.
Genau, das ist ja durchaus auch das Gute an einer Pflegekammer.
Ja, genau.
Genau, sie schützt halt den Beruf sowie die Pflegeempfängerin sowie unseren Berufsethos. Rechte und Schutzmechanismen für Betroffene haben wir erklärt, wie die organisiert sind und wie wir haben dann noch ein Fallbeispiel natürlich mitgebracht. Aber vorher wollte ich dich noch fragen, ob du ein Fallbeispiel hast, was du so berichten kannst aus deiner Arbeit jetzt.
Ja, ich habe mich auch ein bisschen überlegt, was ich hier vielleicht so ein bisschen reinbringe. Wie gesagt, ich war ja auch mal Mobbingbeauftragte. Ich hatte auch eine Auszubildende damals, wo wir wirklich nochmal sehr aktiv werden mussten, die halt wirklich über, ich sag's mal, mehreren Stationen, wir wissen gar nicht genau, wie das am Ende dann auch so passiert ist. Hier vermuteten wir vor allem aufgrund ihrer, ja auch, ich sag's mal, aufgrund ihrer kulturellen Herkunft und ihrer Kultur, die sie hatte, sie sprach nicht sehr gut Deutsch, ist die halt ständig ausgegrenzt und diskriminiert worden. Und man hat es so ein bisschen an den, also wir konnten es gar nicht nachvollziehen in der Schule, hat sie auch immer schlechte Leistungen bekommen in der Praxis. Es hat sich so ein bisschen auch dann durch Stationen gezogen, als wenn die so ein bisschen miteinander gesprochen haben, ne? So von wegen, ja, hier, da kommt und da die schon wieder und so, ne? Lag sicherlich am Sprachverständnis, aber das war für mich ein klarer Fall von Diskriminierung und auch schon Mobbing. Also die hatte auch sehr psychisch drunter gelitten, sodass wir da richtig aktiv werden mussten auch. Das ging dann bis hin zur Geschäftsführung und Gesprächen auf den Stationen, denen das angeblich, kann man ja manchmal kritisch hinterfragen, nicht so bewusst war. Aber ich glaube, dass den einen oder anderen war es schon sehr bewusst. Und das war für mich nochmal so in Erinnerung geblieben, doch als auch sehr schwerwiegender Fall. Also weil das war für sie auch wirklich psychisch ganz schwierige Situation war.
Gut, nun, das verstehe ich auch. Das sind ja auch wirklich Beispiele, die man gar nicht gut nachvollziehen kann, wenn man so als Muttersprachler dann vielleicht geboren wurde und eine angemessene Hautfarbe hat und eben nicht People of Color ist, die ja dann wirklich ihr ganzes Leben lang darauf achten, wie man angeguckt wird, wo man sich in die U-Bahn setzt und so weiter. Ist dann immer echt schwer, dann manchmal auch nachzuvollziehen und ist dann auch tragisch, wenn das dann so sich über Stationen zieht. Aber ich habe mal einen anderen Fall mitgebracht.
Das Fallbeispiel.
Einen fiktiven, trotzdem aber wahrheitsgehaltmäßigen mit einem KI-Bild wieder. Magst du mal das KI-Bild beschreiben? Wen siehst du da auf dem Bild?
Eine Dame mit einem roten Stethoskop um den Hals. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Pflegefachperson oder ein Scherzchen ist, mit grauen Haaren. Also ich würde auch sagen, schon ein schlecht einzuschätzen, wenn ich jetzt nur das Bild sehen würde, aber schon auf alle Fälle älter, schon ein bisschen älter. Kann man aber ich finde, sie sieht noch ziemlich jung aus, so im Gesicht, finde ich. Aber
naja, was würdest du denn sagen? 40, 50, 60?
Ja, so 50 würde ich denken, vielleicht ein bisschen älter.
Okay. Frau A. habe ich sie genannt, ist 62 Jahre alt. Oh. Sie ist seit 30 Jahren als Pflegefachkraft in einem mittelständischen Pflegeunternehmen tätig, seitdem ein neuer, jüngerer Vorgesetzter, Herr B., ihre Abteilung übernommen hat, verändern sich die Arbeitsbedingungen für sie deutlich. Sie wird bei Teammeetings systematisch ignoriert, wenn sie etwas sagt oder sich meldet. Aufgaben werden ihr entzogen, ihr werden monotone Tätigkeiten zugewiesen, wie, keine Ahnung, geh mal an die Rezeption oder an den Schreibtisch oder mach mal die Aufnahmen. Kolleginnen wurden von Herrn B. aufgefordert, sie zu meiden. In E-Mails wird sie bloßgestellt und übergangen. In Gesprächen mit diesem Herrn, ihrem Chef, sagt er dann immer wieder, dass wir frischen Wind brauchen. Und sie fühlt sich zunehmend ausgegrenzt und sie leidet nun unter Schlafstörungen und sie denkt an eine Kündigung. Ich habe mal ein anderes Merkmal genommen, außergeschlechtliche Identität oder ethnische Herkunft, sondern dachte mir, ich mach's mal mit dem Generationskonflikt.
Ja, ich glaube, das ist auch nicht so unhäufig, würde ich sagen. Also gerade auch in Zeiten, ich denke da immer so in Zeiten von Digitalisierung, fühlen sich viele Ältere vielleicht auch ein bisschen ausgegrenzt, ja, wenn dann jemand sagt, so, hier kommt's ja schon wieder nicht mit klar mit, ne, mit dem ganzen technischen Kram. Und ich meine, auch auf den Stationen nimmt die Digitalisierung, schreitet sie voran, ne? Was früher noch händisch in der Akte war, muss heute alles in den PC eingegeben werden, ja.
Das stimmt allerdings auch. Ich habe noch gelernt, in welcher Farbe man was wie auch.
Ja, die bunten Kugelschreiber, genau. Und ich glaube, da macht man sich auch viel zu wenig Gedanken darüber, die Generationen dann mitzunehmen. Ich meine, es gibt auch total fitte Menschen, auch Ältere, die schon total fit sind. Aber wenn die nicht mitgenommen sind, sind sie schnell ausgegrenzt.
Die Analyse.
Also in der Analyse, was liegt hier vor? Wir haben ein systematisches Ausschließen, Abwerten und Demütigen. Hier ist es ja natürlich schwer. Sie hat natürlich in Teamsitzungen Kollegen, die vielleicht Zeugen sind. Sie hat E-Mails, die ja angeblich irgendwas nachweisen. Und sie hat also, dass es länger andauert. Und sie hat natürlich auch schon Symptome, also psychische Belastungssymptome. Und somit haben wir ja eigentlich gar nicht mehr Diskriminierung oder einmalige Diskriminierung, die so, ups, ich habe aus Versehen was gesagt, was vielleicht gar nicht richtig ist, wollte ich gar nicht, sondern es ist wirklich Mobbing. Und auch diese Aussage, alte Zöpfe kann man quasi, oder wir brauchen frischen Wind und wir, das ist schon altersbezogen und altersbezogene Diskriminierung, die ins Mobbing übergeht, eine Ungleichbehandlung sozusagen. Und da würde das AGG auf alle Fälle greifen.
Auf jeden Fall. Und beim Mobbing, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, also was da natürlich immer hilft, sind auch so Mobbing-Tagebücher mal zu führen und das wirklich systematisch mal aufzuschreiben, was da so passiert. Ich glaube, vielen wird das dann erstmal bewusst, ne, was da eigentlich so läuft, ja, was man manchmal so erträgt, ja. Und wenn man sich das dann aber im Nachgang nochmal durchliest und anguckt. Aber hier auf jeden Fall sind beide Formen, würde ich auch sagen, gegeben. Diskriminierung aufgrund des Alters, was zeitgleich auch ein Mobbing auslöst. Könntest ja fast schon sagen, ist schon ein bisschen auch Bossing, ne? Also
ja,
da wird die Macht vom Chef ja auch ein bisschen aus, nicht ein bisschen, ganz schön ausgenutzt.
Ja,
also
ich habe da probiert, die Fachbegriffe alle ein bisschen unterzukriegen, genau.
Perfekt.
Die Kompetenzbereiche.
Und unser Lösungsansatz aus der Praxis machen wir wieder mit den Kompetenzbereichen.
Kompetenzbereich 1. Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren und gestalten.
Kompetenzbereich 1, da reden wir immer vom Pflegeprozess und den Pflegephänomenen und Pflegediagnosen, die wenden wir normalerweise immer auf Pflegebedürftige an. Ja, habe ich aber mal geguckt, welche Nanda-Pflegediagnosen würde denn auf die Situation passen. Nämlich die Machtlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und aber auch das Coping, was vielleicht gerade nicht gut funktioniert, weil sie ja dann auch schon in einer Symptomatik von einem Burnout oder ähnlichem rutscht und dann ja so eine Situation im Mobbing ja eh immer schlechte Coping-Strategien macht für alle.
Kompetenzbereich 2. Kommunikation und Beratung personen- und situationsorientiert gestalten.
Ansonsten hätten wir im Kompetenzbereich 2 ja die Gespräche mit Vertrauenspersonen. Und da hat sie ja sicherlich auch Mitarbeiter aus dem Team, mit denen sie reden kann. Weitere Vorgesetzte wie Bereichsleitung, Pflegedienstleitung, den Betriebsrat, wie schon erwähnt, oder Personalrat, je nachdem. Oder Diversity-Beauftragte, Mobbing-Beauftragte, Vertrauenspersonen. Externe Beratungsstellen gibt es ja auch nicht umsonst, weil in manchen Betrieben gibt es das ja nicht. Und dann kann man ja zu einer externen Beratungsstelle, zu einer Antidiskriminierungsstelle gehen, die einen beraten, helfen, Kontakt aufnehmen und so weiter. Auch ihr als Pflegekammer würdet ja dann aufnehmen, oder?
Genau, sie kann auf alle Fälle auf uns zukommen. Und wir können erstmal schauen, worum geht's. Und wir würden natürlich immer auch hellhörig werden. Gibt es hier vielleicht sogar auch eine Berufspflichtverletzung, die im Raum steht? Bei einer, insbesondere vielleicht einer pflegerischen Leitung. Ja, das ist ja dann auch nochmal. Das heißt, es wäre dann auch ein Mitglied, wenn der Herr B. auch Pflegefachperson ist. Dann kann er keine Berufspflichtverletzungsverfahren machen jetzt gegen Geschäftsführer. Da sind wir dann ein bisschen raus. Da müssen andere rechtliche Schritte eingeleitet werden. Aber wenn Herr B. auch eine Pflegefachperson ist und bei uns dann eben auch Mitglied ist, dann kann sie sich auf alle Fälle an uns wenden, aber natürlich auch allein aus Beratungsaspekten, dass man eben, ich meine, Rechtsberatung, das hatten wir, glaube ich, schon mal, das können wir noch nicht anbieten, weil es zu teuer ist, das muss man, weil das hat haftungsrechtlicher, aber wir können auf alle Fälle mit ihr sprechen, wo hat sie dann Möglichkeiten und welche Möglichkeiten kann sie in Betracht ziehen und wie gesagt, das Thema Berufspflichtverletzung bei Herrn B. können wir auf alle Fälle mal in unsere Berufspflichtverletzungskommission einbringen, also es ist schon, gerade wenn man Alter diskriminiert, nein, eigentlich alle Diskriminierung, aber gerade auch das Thema sollte bei Pflegefachpersonen eigentlich ein Tabu sein.
Ja, weil alte Menschen sind ja durchaus unser Hauptpublikum.
Richtig.
Ja, wir haben ja eine älter werdende, demografisch bedingte Gesellschaft in Deutschland. Ich weiß, worauf du anspielst, aber ja, Diskriminierungsarten sind nicht schön. Genau.
Kompetenzbereich 3. Intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten.
Kompetenzbereich 3, interprofessionelles Teamarbeiten und Dokumentation. Da haben wir ja auch alle Vorfälle mit Datum, Uhrzeit, Beteiligung und Inhalt sind schriftlich festzuhalten. Da gehen wir ja auch vom Mobbing-Tagebuch oder Gedächtnisprotokoll. Man braucht schon leider als derjenige, der gemobbt oder diskriminiert wird, eine Beweissicherung und auch hier entscheidend für spätere rechtliche Schritte.
Kompetenzbereich 4. Das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetzen, Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen.
Und dann kommen wir schon zu den rechtlichen Schritten, die wir ja eigentlich auch vorher schon gesagt haben. Die Beschwerde ist möglich, dann Paragraph 13 vom AGG. Sie kann sich formell beschweren, schriftlich oder mündlich, beides gilt. Und zuständige Stellen im Unternehmen wie Personalabteilung oder ähnliche müssen dann handeln und es verpflichtend, der Beschwerde nachzugehen. Man macht dann ein Aufklärungsverfahren und guckt, dass alle Beteiligten zu Wort kommen oder dass man befragt oder eine schriftliche Stellungnahme sich zuschicken lässt vom Herrn B. oder von den Kollegen. Und dann hat es arbeitsrechtliche Konsequenzen für den Täter. Bei Bestätigung des Verhaltens kann es zu einer je nach Schwere zu einer Meditation oder einer Abmahnung, Versetzung oder Kündigung führen. Und auch hier muss es ja dann je nach Arbeitsrecht eine mehrfach vorgekommene Nachweis sein. Und wenn es wirklich mehrfach vorgekommen ist, dann geht es auch schon Richtung Kündigung, weil man dann ja mehrere Abmahnungen machen könnte, weil der mehrfach in ähnlicher Form zum Beispiel vorgekommen ist. Innerbetriebliche Maßnahmen können helfen. Viele haben ja einen Anwalt für Arbeitsrecht, auch im Betrieb. Man hat ja eine Rechtsabteilung innerhalb der Kliniken oder ähnliches. Ansonsten muss man selber sich auch Rechtsbeistand einholen.
Vielleicht hier mal einen kleinen Hinweis, wenn man zum Beispiel in Gewerkschaften ist oder in Berufsverbänden, dann hat man auch immer eine wie gesagt, das können wir als Kammer noch nicht anbieten, weil sonst die Beiträge auch entsprechend höher sind, aber dann hat man auch immer ein Anrecht auf berufsrechtliche Beratung. Viele habe ich immer so das Gefühl, weil es kostet am Anfang erstmal, man muss meistens erstmal selbst investieren. Im Arbeitsrecht ist das halt auch so, dass dann beide Seiten auch meistens bezahlen. Wir helfen wirklich, entweder Gewerkschaftsmitglied zu sein oder im Berufsverband, dann habe ich da einen Anspruch oder man sichert sich selbst nochmal ab. Aber ich kann das immer euch junge Auszubildende nur mitgeben, dass ihr einmal guckt, dass ob ihr berufshaftpflichtversichert seid, aber dass ihr auch einen Berufsrechtsschutz habt, weil Themen in Sachen Berufsrecht oder Arbeitsrecht können immer mal wieder auftreten. Also guckt, dass ihr da gut abgesichert seid.
Rechtsschutzversicherung auf alle Fälle zu empfehlen. Und dann, je nach Vorfall, gibt es eventuell Schadensersatz, Entschädigung und aber was auch ganz wichtig ist, innerhalb von 2 Monaten nach dem Vorfall muss gemeldet sein. Also wenn ich jetzt über ein halbes Jahr warte, ist es zu spät. Gegebenenfalls ist es dann auch je nach Verletzung, gibt es dann auch eine Strafe für den Arbeitgeber wegen der Fürsorgeverletzung. Kommt immer ganz drauf an. Das entscheidet dann aber das Arbeitsgericht.
Kompetenzbereich 5. Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen und berufsethischen Einstellungen reflektieren und begründen.
Sind wir beim letzten Kompetenzbereich, nämlich warum wir das überhaupt machen, diese Folge, nämlich wegen unserem Berufsethos und der Ethik und auch der Prävention. Was kann man denn da alles so zur Prävention sagen?
Soll ich ein bisschen erzählen? Dann mache ich das natürlich sehr gerne. Ich glaube, wie in vielen Themen, das ist mir damals im Betrieb auch als Mobbingbeauftragte nochmal bewusst geworden, es geht immer erst um Sensibilisierung. Also das, was wir vorhin gesagt haben, ach, das macht man so mit, ja, auch wir Auszubildende, wie junge Auszubildenden. Ach, wenn die mich ein bisschen schräg anguckt, naja, es gehört halt vielleicht ein bisschen dazu. Früher hat man immer gesagt, ja, das sind keine Herrenjahre. Nein, viele Dinge müsst ihr euch nicht gefallen lassen. Und wir müssen in den Betrieben sensibilisieren. Wo fängt Diskriminierung an? Wir sind ja alle irgendwie sozialisiert und geprägt und ich bin da mittlerweile auch viel, viel sensibler geworden, als ich es vielleicht früher auch mal war in bestimmten Bereichen, auch gerade weil AGG kam, gerade weil das Thema Diskriminierung jetzt ja so ein großes Thema ist. Also sensibilisieren. Ich glaube, was ist Mobbing? Wo fängt das an? Was ist Diskriminierung? Wo unterscheidet sich's? Wo sind vielleicht fließende Übergänge? Also wirklich auch Schulungen anzubieten zu beiden Themenkomplexen. Genau. Und was, das steht ja hier auch, was ich total wichtig finde. Und das ist eigentlich, finde ich, auch mal so eine elementare Aufgabe eines Betriebsrates oder einer Personalvertretung oder wie auch immer das heißt oder Mitarbeitervertretung in kirchlichen Einrichtungen, dass man sozusagen, man kann sowas zum Beispiel Dienstvereinbarung, Betriebsvereinbarung nennen. Da ist eigentlich ein klarer Kodex. So steht's ja hier auch nochmal drin. Ein klarer Kodex. Wie wir als Unternehmen sprechen uns klar gegen Diskriminierung und Mobbing aus und ganz klar und transparent drin steht, wo wende ich mich wie, wann, wo ab, wie sind die Eskalationsstufen und ich als Arbeitgeber werde auch die letzte Konsequenz sozusagen ziehen, wenn ein Mitarbeiter nach Anhörung oder was auch immer sich nicht entsprechend des Verhaltenskodex im Unternehmen dann eben auch verhält. Das ist, glaube ich, ein sichtbares Zeichen, damit sich Menschen einfach auch trauen, ja, loszulaufen und das bekannt zu geben, wenn sie diskriminiert werden oder Mobbing erfahren. Ansprechstellen, ganz logisch, wie gesagt, dieses Thema Mobbing beauftragt, fand ich ganz gut bei uns im Unternehmen, auch wenn viele Dinge vielleicht nicht so gut waren, aber das fand ich gut, dass wir das hatten, dass es eine unabhängige Ansprechstelle da gab. Das Verfahren, hatte ich gerade gesagt, zum Beispiel in öffentlich zugänglichen Dienstvereinbarungen, die dann eben mit den entsprechenden Stellen dann aus Arbeitgebersicht und Arbeitnehmersicht zusammen vereinbart werden. Wie sind die Verfahren bei uns und dass sie auch transparent sind? Naja, klar, und wertschätzende Unternehmenskultur. Ich finde, wenn eine Leitung, so wie Herr B., sich so verhält, dann wird man einfach keine wertschätzende Unternehmenskultur fördern, weil dann werden genau die Mitarbeiter vielleicht auch so vorgehen. Ja, Leitungen verkennen, dass es sie dann irgendwann auch mal treffen kann, weil Herr B. wird auch irgendwann mal älter werden. Also von daher glaube ich, wenn man das auch gerade in Sachen Führung, ich finde, sowas ist auch immer ein Thema in Führungsschulung, Praxisanleitungsschulung und so weiter, dass man Wertschätzung nicht nur spricht, sondern ja auch wirklich lebt. Also es klingt immer ein bisschen abgedroschen, aber ich finde, das hat viel Auswirkung.
Das hast du sehr gut formuliert und wunderbar zusammengefasst. Ich ergänze nur um einen einzigen Punkt. Oft gibt es mittlerweile schon Antidiskriminierungs-Handouts oder Sprachmemos, wie welche Sprache benutzt wird, wie man zum Beispiel sich geeinigt hat, wie man im Unternehmen gendert, welche Begriffe diskriminierungsfrei sind, welche diskriminierend sein könnten, die man vielleicht vermeiden sollte. Genau, dass man da über das Wording, über die Sprache ein bisschen aufklärt, da zum Sprachleitfaden zum Beispiel rausbringt. Genau.
Ja. Aber die müssen halt gelebt werden, ne? Also ich finde ja, so eine Leitfäden sind immer super, wenn die von oben auch nicht gelebt wird und nicht gezeigt wird, ich kann da auch mitgehen und ich sehe das auch als wertvoll an, dann verkommt sowas meistens in so einer Schublade und dann wird meistens so, oh, jetzt muss ich auch noch, ne, wir kennen das Thema, ne, jetzt muss ich auch noch gendern und so, sondern wenn man das wirklich auch vertritt in der Führung, und das müssten ja dann, leider Gottes, sind es ja immer noch mehr Männer, die in Führungspositionen sitzen, aber wenn die mal konsequent gendern und das aber auch vertreten und sagen, ich bin auch ein großer Befürworter des Genderns, glaube ich, hat es eine andere Wirkung, als wenn das einer machen muss und man ihm schon anmerkt, also richtig Lust hat er da drauf nicht. Ne? Also das ist dann die gute Verbindung zwischen den Leitfaden, aber gleichzeitig auch das Leben einer Kultur.
Gut, das macht wirklich Unternehmenskultur dann aus. Hier nochmal eine kleine weitere Erläuterung, damit der Begriff Diskriminierung etwas besser verstanden wird und nicht gedacht wird, das ist einfach so lapidar, aus Versehen irgendwas Falsches gesagt ist. Diskriminierung bedeutet nämlich, dass Menschen ungleich oder unfair behandelt werden, weil sie zu einer bestimmten Gruppe gehören und bestimmte persönliche Merkmale haben. Diese Merkmale können halt zum Beispiel sein Herkunft oder Hautfarbe, Geschlecht oder Geschlechtsidentität, Religion oder Weltanschauung, Alter, Behinderung, sexuelle Orientierung. Beispiele sind, wenn jemand eine Arbeitsstelle nicht bekommt, nicht weil er oder sie unqualifiziert ist, sondern nur wegen der Hautfarbe oder wegen des Geschlechts oder wegen des Alters kurz vor der Rente, dann ist das Diskriminierung. Jemand wird offensichtlich benachteiligt, also benachteiligt durch eine Handlung oder durch das Sagen. Wichtig an der Stelle, das nochmal darzustellen.
Die Zusammenfassung.
Ich fasse am Ende jetzt nochmal kurz zusammen. Mobbing und Diskriminierung können schwerwiegende Folgen haben. Persönliche, gesundheitliche und rechtliche. Die persönlichen und gesundheitlichen liegen oft bei demjenigen, der diskriminiert wird. Rechtliche dann, wenn man sich entsprechend wehrt. Die Kombination aus Dokumentation, innerbetrieblicher Beschwerde und gegebenenfalls dann der rechtlich folgenden Schritte, weil man auch hier ja dann den Nachweis hat, ist ein Weg der Lösung. Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, Betroffene zu schützen. Der Merksatz bedeutet also, Diskriminierung ist eine Benachteiligung, Mobbing ist zermürbend und das Arbeitsrecht schützt und verpflichtet zur Fürsorge.
Unbedingt.
Na Mensch.
Dass es das gibt.
Ja. Da haben wir die Folge doch inhaltlich ganz gut zu Ende gebracht. Und sagen in diesem Sinne, bis zum nächsten Reinhören und bleibt diskriminierungsfrei.
Dem schließe ich mich komplett an und ich freue mich, das dann zu hören und auf Feedback. Tschüss.
Tschüss.
Menschlichkeit, die Leute als Achreis. Zu Vielfalt, Respekt für Gerechtigkeit. Gemeinsam gestalten, jetzt ist an der Zeit. Wissen ist Macht, also lade uns erlaubt. Steht für Demokratie ein, sei die Masterbar. Pflege braucht Herz, Haltung und Mut. Wir machen die Zukunft, wir machen sie gut. Deine Stimme zählt in der Pflege und in Hand. Wir müssen sind wir stark, Tanz in Hand. Pflege mit Haltung, wir machen's.
Tatort Pflege, der Podcast für alle, die mehr wissen wollen. Präsentiert von Liane. Pflegewissen, Expertentipps und Fallbeispiele. Perfekt für dein Examen.